Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Donde. Alle großen Projekte fangen jetzt an, indem eine Frau sagt, Donde. Hallo Christian, hier ist Autokino, 100, keine Ahnung.
Max, nee, so, wir können doch hier nicht so in die Folge poltern. Du musst natürlich sagen, Tatütata, da sind wir wieder.
Donde,
Alter.
Nein, hast du nicht das Donde-Album gehört?
Doch, ich hab das Donde-Album gehört, ja.
Es geht doch los mit diesem Donde.
Ja, ich hab's schon gehört, aber bei uns heißt es halt Tatütata, da sind wir
wieder. Ja, okay, ja. Dann halt so. Herzlich willkommen.
Na, grüß dich, Max. Erstmal alles gut auf der Kajüte bei dir. Ist da alles richtig bei dir?
Alles gut auf dem Boot, also ein Butter auf dem Kutter, sage ich immer auch bei uns.
Ja, ja, heute haben wir mal einen maritimen Einschlag, ne? Das kann man aber, wir sind da flexibel, Leute. Wenn ihr dachtet, das sind immer die immer so mit so ein bisschen
hessisch. Gags.
Nee. Da können da ruckzuck alles in eine ganz andere Richtung gehen, wenn wir wollen.
Ganz neuer Schnack hier.
Ja, da wird's mal ganz anders, nämlich bei uns auf dem Kutter. So.
Ja, oh Gott, ey. Ja.
Entschuldigung, es tut mir jetzt schon leid, ich entschuldige mich für alles. Es ist 22.30 Uhr. Max und ich sind, glaube ich, ein bisschen übernächtigt. Es hat so ein, sollte so einen leichten Domian-Charakter haben, so ein bisschen so ein Late-Night-Atmosphäre oder Late-Nicht-Atmosphäre an alle, die uns schon länger hören, ihr wisst, was los ist. Aber die Situation ist wie folgt: Es ist wahnsinnig spät. Ich habe heute noch nicht viel gesprochen. Ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen und habe nur geschattet den ganzen Tag. Und deswegen habe ich meine Kiefer noch gar nicht bewegt. Und so manche Sänger, die machen ja, bevor sie so anfangen, auf die Bühne zu gehen, oder auch Moderatorinnen, machen ja so diese Kieferübungen, ne? Und bewegen so ihren Kiefer. Das habe ich nicht gemacht und ich merke das gerade, dass mein Maul faul ist. Ich habe so ein faules Maul. Und mal gespannt, wie ich damit durch diese Aufnahme komme. Ich finde, ich rede.
Faules
so,
Maul?
Ja, so 50 Cent Maul. So, also, man will das Maul so nicht aufmachen. Genau. Hey Shorty, it's your birthday. Was ist heute?
Wer ist Jacqueline? Was?
Ja, so ist es halt bei mir. Wie ist es denn bei dir?
Nee, ich hatte heute auch so einen halbfaulen Tag. Ich habe heute Mittag noch ein bisschen gestreamt und dann habe ich Jerks geguckt. Was wir heute reden. Und das hat gut getan, weil das das erste Mal in dieser Woche war. Also gestern Abend, ich arbeite jetzt auch samstags im Geschäft dann bei uns und dann hatte ich noch die wahnwitzige Idee gestern mit Jesse, ich gesagt, komm, wir fahren jetzt noch nach Würzburg zum Sushi-Laden.
Ja.
Dann sind wir da noch hingefahren, haben da viel zu lange in der Kälte gesessen, auf unser Essen gewartet. Zum Glück ist das Essen immer sehr gut bei Best Friends in Würzburg. Und dann sind wir wieder heimgefahren. Und dann war ich so müde, dass ich bei 10 Minuten von Sex Education, von der ersten Folge, so krass eingeschlafen bin. Ich glaube, das war so um 9:30. Dann bin ich so auch, ich bin so um 11 heute Morgen wieder aufgewacht.
Voll geil.
Ja, also ich war richtig raus, weil ich einfach die letzten Tage so wenig geschlafen hatte und so viel geworkt habe in der Woche nach dem Urlaub. Und naja, dann war heute halt so ein bisschen so ein fauler Tag. Aber das war auch mal ganz schön. Also das hat mir gut getan. Und einfach direkt auch so eine Serie, die man so mag, zu gucken und dann mal wieder was durchzubingen, gibt's ja in meinem Leben auch nicht mehr so oft. Deswegen war das heute sehr gut. Und deswegen bin ich so ein bisschen entspannt. Hab mir noch schön was beim Luigi bestellt.
Guck an,
immer schön Pizza und Salat, mag ich gern. Immer schön der Caesar Salad, der auf jeden Fall nichts mit Salat zu tun hat, sondern einfach nur mit wahnsinnig viel Creme Fraiche, Parmesan, Croutons und Viel zu doll gebratenes Hähnchen, lieb ich.
Okay. Ja, das klingt ja aber ganz chillig. Also ich hatte zum Beispiel heute ich hatte heute auch so einen richtig entspannten Tag. Ich bin heute aufgestanden und dann habe ich erstmal ein saures Radler getrunken mit meiner besten Freundin in der lokalen, das war mal so ein Brauhaus, das ist es aber gar nicht mehr, also Gaststätte. Da haben wir ein saures Radler getrunken und da habe ich Bratwürstel gegessen und danach war ich ganz kurz bei einer befreundeten Metalband. Die haben heute ein Video aufgenommen und habe da kurz vorbeigeschaut.
Welcher Metalband bist du denn befreundet?
Also ich bin mit einem davon befreundet und ich glaube, ich kann darüber nicht reden, weil ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Deswegen halte ich mal kurz die Klappe. Ich tue so, als hätte ich das gar nicht gesagt. Und dann, Mädel, Leute, habe ich den Weg nach Hause angetreten und seitdem lag ich auf der Couch oder abwechselnd im Bett und habe Fußball geschaut und es war mal wieder richtig geil. Denn auch ich habe die ganze Woche durchgearbeitet. Ich bin ja am Donnerstag aus dem Urlaub gekommen. An dem Tag selbst habe ich, glaube ich, oder am nächsten Tag habe ich noch Prosecco-Laune aufgezeichnet. Dann war am Samstag das Prosecco-Laune-Sommerfest. Das war ja einfach nur irre. Du warst ja dann nachts auf einmal auch da, was ich großartig fand. Da reden wir gleich noch kurz drüber. Sonntags dann musste ich nach dem Sommerfest nochmal vielen Dank an meine Kolleginnen arbeiten, weil die anderen konnten es auch nicht einrichten. Und dann stand ich am nächsten Tag in dieser Küche und war einfach nur ein Schatten meiner selbst. Und jetzt kommt's. Mit 31 Jahren hat man das nicht am nächsten Tag irgendwann um 18 Uhr sich rausgelaufen mit dem Kater. Nee, das hielt ungefähr bis Donnerstag. Also no joke, das hielt bis Donnerstag. Und ich musste auch bis Donnerstag noch durcharbeiten und dann hatte ich frei und dann ging es auch irgendwie freitags direkt auf dem Weingut, da haben wir dann schon wieder was aufgenommen. Gestern war auch schon wieder irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen, ich kann mir auch nichts mehr merken und gestern habe ich wieder gearbeitet und heute habe ich dann Gott sei Dank mal frei gehabt wieder. Und deswegen war heute auch bei mir so ein bisschen endlich mal Füße hoch und was ich noch ganz kurz sagen will, viele Leute haben mir wegen der letzten Folge geschrieben und haben sich bei mir bedankt dafür, dass es in meinem Urlaub so scheiße war und ich so ehrlich war. Dankeschön. Ich wollte noch ganz kurz erzählen, es ist positiv weitergegangen. Ich bin dann am nächsten Tag, genau wie Max es mir befohlen hat, habe ich diesen schrecklichen Urlaubsort verlassen, bin 400 Kilometer nach Verona gefahren und hatte noch zwei wunderschöne Nächte. Danke für alle, die mir geschrieben haben und danke auch dir, Max, dass du mir den Kopf gewaschen hast und gesagt hast, hey, geh doch einfach woanders hin. Das Naheliegendste. Habe ich dann irgendwann auch gemacht.
Life-Coach.
Ja, genau.
Bin einfach ein Life-Coach.
Bist einfach ein Life-Coach. Ja, und du bist ja am Samstag dann noch aufs Sommerfest gekommen und kamst ja straight out of Paris. Warst ja straight out of Paris.
Ich war straight out of Paris. Ja. Da kam ich her. Weil mein Urlaub musste nicht abgebrochen werden, zum Glück, weil ich hatte deswegen Safe Space Disneyland war auf jeden Fall die Devise. Wir sind ja montags hingefahren und dann waren wir eine Nacht in diesem Eclos-Hotel. Das ist ein Hotel so 10 Minuten vor Disneyland, also kann man prima hinfahren und auch eigentlich gar nicht so schlecht essen. Das war ganz gut. Und es sind halt winzige Zimmer. Die Nacht kostet noch 50 Euro und du bist halt keine 10 Minuten mit dem Auto von Disneyland weg. Aber du hast halt winzige Zimmer. Also mit winzig, meine ich, so reinkommen und im Bett stehen. Und dann übers Bett laufen und im Bad stehen. So winzig. Aber halt modern eingerichtet, so ein bisschen so Michelberger in Zwergig. Und war schon okay. Miniberger. Und es war auf jeden Fall für eine Nacht ganz cool. Mhm. Wie gesagt, Essen war auch in dem Hotel gar nicht so schlecht. Da gab es so hausgemachte Pizza und die hatten so ganz viel so aus der Region nur so hausgemachte Produkte und so haben die angewendet.
Also für
so
ein Agriturismo. Leute, ein Wort, ich weiß ein ja gar Wort nicht, gelernt. Ob ihr wisst, was das ist, aber kennt ihr dieses Konzept aus Italien? Entschuldigung, Max. Also wir waren es leid.
Es ist ja immer so, dass wenn Christian so ein Wort wieder irgendwo aufgeschnappt hat, dass er das so sehr lange, sehr oft mit allen teilt und es auch an unnötigen Punkten einwirft. Ja. Und so war es mit Agriturismo.
Ja. Die letzten zwei Wochen habe ich jeden, den ich kannte und jede, einfach nur damit vollgelabert. Entschuldigung.
Erzähl den normalen Menschen ganz kurz, was das ist.
Kein Problem. Ein Agriturismo ist quasi ein Konzept, das sich die italienische Regierung ausgedacht hat, um verschiedene Landstriche wieder zu stärken. Es war nämlich ganz lange so, dass die Bauern und, es sind dann doch schon meistens Männer, glaube ich, dass die halt ihre Produkte nicht mehr so richtig losbekommen haben. Und irgendwann hieß es, okay, passt mal auf, ihr dürft einen Agriturismo errichten. Ich glaube, da gibt es auch steuerliche Vorteile. Der Punkt ist aber, in diesen Agriturismos, also sind meistens restaurantgebundene Hotels oder Hotels mit zumindest einer kleinen, du kannst ja zumindest frühstücken. Dort müssen mindestens 70% von all dem, was man dort verzehrt, aus dem direkten 0 Kilometer nahen Umland kommen und am besten direkt noch vor Ort erzeugt werden. Was natürlich total spannend ist, weil du dann beim Frühstück keine Cornflakes hast, sondern nur den Pecorino, den die selber machen und den Honig, den die selbst machen. Und die haben dann zum Beispiel auch keine Cola, da gibt es keine Cola Light, da gibt es auch kein Bier in manchen von diesen Hotels. Also in einem gab es kein Bier, in dem ich war, natürlich auch keine Cola. Also es gab wirklich nur Wasser und Wein. Und damit habe ich mich auch, also wer mich kennt, weiß, ja, finde ich eigentlich, das ist das kleine Christanugedeck. Und damit habe ich mich dann auch, war ja nichts anderes da, musste ich mich damit wohl vergnügen. Und dann habe ich zum Beispiel an einem Abend gesagt, ich hätte gern irgendwas zu essen. Und dann gab es Kartoffeln und Huhn und wirklich nicht mehr. Also weil um diesen Hof rum gab es halt nicht viel mehr als Kartoffeln und Hühner. Und dann gab es halt auch wirklich nur Kartoffeln und Hühner zu essen. Und natürlich alles, was das Huhn noch so abwirft und alles, was man aus der Kartoffel machen kann. Spannend und kann ich wirklich nur jedem und jeder sehr empfehlen. Checkt das mal aus. Agriturismen oder Agriturismo kann man googeln und kriegt dann sehr gute Vorschläge. Ist meistens sehr, sehr liebevoll geführt und auch bezahlbar. Ja, checkt's aus. Aha.
Ja, danke für den kleinen Exkurs. Es war auf jeden Fall, da war es kein Agriturismo. Die hatten halt einfach so ein paar Sachen aus der Region. Naja, dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht und ich war sehr, sehr aufgeregt und gesagt, komm, aufstehen, wir müssen ins Disneyland. Und dann sind wir ins Marvel Hotel gefahren, das alte Hotel New York, beziehungsweise jetzt heißt es ja Hotel New York, The Art of Marvel. Und das Konzept hat mir sehr gut gefallen, weil ich dieses, in den meisten Hotels hängen ja irgendwelche dummen Bilder rum. Warum nicht welche von Marvel nehmen, die cool aussehen? Und das Hotel ist sehr stylisch. Also das erste brauchbare Hotel in Disneyland seit langer Zeit, weil es halt einfach noch richtig geil neu ist und nicht so abgewichst wie die anderen. Und das Wetter hat die ersten zwei Tage extrem gut mitgespielt, hat aber auch die anderen Tage, wo es eigentlich regnen sollte, auch mitgespielt. Also es war so ein bisschen wieder dieses, einmal morgens aus dem Haus gegangen, okay, scheiße, jetzt wird es halt regnen den ganzen Tag. Und dann war nach einer halben Stunde war so Ruhe und dann war es den ganzen Tag sogar relativ warm und angenehm. Und abends, als wir zurückgelaufen sind und uns gerade in die Schlange vom Rainforest Café gestellt haben, da fing es dann wieder an zu tröpfeln. Und so hat sich das dann für uns verhalten. Und deswegen, das Wetter war die ganze Zeit auf unserer Seite, die Fülle des Parks war auch auf unserer Seite in den meisten Fällen. Attraktionen hatten auch alle auf, Anstehbereiche waren alle geil. Wir sind so viel gefahren wieder, dass wir so nach drei Tagen eigentlich gar nicht mehr konnten. Und wir hatten noch zwei Tage vor uns und waren echt so, warum haben wir das gemacht?
Ja, das habe ich mich auch schon vorher gefragt. Fünf Tage sind also, echt lang, ne?
Also Jesse hat ja am Freitag Geburtstag oder war so, okay, alles
herzlichen
klar.
Herzlichen Glückwunsch noch von mir.
Danke. Und und dann auf jeden Fall sind wir dann, an dem Tag hat sie gedacht, ja, jetzt wird ihr großer Disney-Geburtstag. Also, ey, die konnte gar nicht mehr. Ja. Die ist da einfach noch in diesen Park reingelatscht und war wirklich nur so, was machen wir? Wollen wir uns erstmal irgendwo hinsetzen? Ich so, nee, wir fahren jetzt Small World. Dann sind wir erstmal zweimal Small World gefahren.
Geil.
Und so ging das, das war einen ganzen Tag nur so. Und
hast du mir neulich eigentlich die Geschichte von Small World erklärt? Nee, ne?
So ein bisschen. Aber es gibt jetzt eine Folge auf Behind the Attractions.
Ja.
Hat jetzt einen zweiten Teil und da ist Small World.
Ah, alright.
Guck das mal.
Und ja. Das hat Walt Disney wohl irgendwie mit zur Weltausstellung und so. Das ist die Story, ne?
Genau.
Okay.
Das ist zur Weltausstellung in den 60ern gebaut hat. Dann haben sie es einfach rübergepackt nach Anaheim und dann wurde das so ultra krass beliebt.
Bisschen wie der Eiffelturm. Ist die gleiche Geschichte. Entschuldigung.
Quasi. Ja. Und ist ja auch, also so ist ein bisschen umfangreicher, die Story. Also ein bisschen mehr Background dabei. Aber ich habe jetzt, das ist die runtergebrochene Geschichte Weltausstellung.
Okay.
Und das war, also ich meine, zu Disneyland kann man nicht so viel mega Spannendes erzählen, was man nicht schon 100-mal erzählt oder erlebt hat.
Ja.
Aber es war wieder einfach nur wunderbar. Ich habe nach wie vor einfach nur Liebe und Faszination dafür und es war wirklich wieder ziemlich cool. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie jetzt der Marvel-Park wird. Der ist jetzt fast fertig in den Studios links. Bin mal gespannt. Mal gucken.
Schauen wir mal. Max, ich würde ganz gerne mal wieder einen Freundetrip mit dir machen. Es ist nämlich so, dass du und ich, ich sag's, wie es ist, ich sag's frei raus. Ich nehme jetzt einfach mal private Themen mit dem Podcast. Wir sehen uns nicht mehr so oft. Also ich habe es so nicht geschafft, in den fertigen Store zu kommen. Ich war zwar an der Eröffnung da und habe die auch moderiert. Fantastisch, wie ich finde, by the way.
Aber du warst, das Witzige ist, dass du am Eröffnungstag da warst. Ja. Aber du warst nicht im Laden.
Ich war nicht im Laden.
Du bist nur im Kino vorne gewesen. Und als du so Richtung Laden gelaufen bist, habe ich dich einen Meter vorm Laden abgefangen, sodass du ihn nicht sehen
konntest. Ich habe nichts gesehen. Ist nicht ganz wahr, denn als wir angekommen sind, um den Laden einmal rumgefahren, haben uns den aus dem Auto richtig schön angeguckt von außen. Sieht ja toll aus. Bin ja auch stolz auf meine Erfindung. Das war ja ganz allein meine Idee, dieser Automat vorne dran, das war ja meine Idee. Das finde ich einfach nur gut, dass das schade, dass nicht dabei steht bei Chris Nanu. Das fände ich cool, wie bei Heidi Klum, dass da nochmal irgendwie mein Name, aber das ich habe da schon angefragt, ich kenne ja ein paar Leute, die so Aufkleber herstellen und mit der Printbaracke, wir haben den gut nachgemessen und ich glaube, das kriegen wir hin über Nacht irgendwann mal, das wirst du gar nicht merken. So, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir sehen uns super selten, wir haben uns das letzte Mal 5 Minuten gefühlt unterhalten auf dem Sommerfest, weil da war ich natürlich total drüber und du warst saumüde. Wie hast du mich wahrgenommen an dem Abend? Weil ich glaube, das war wirklich aus dem Körper raus entstandenes Kokain, was mir durch die Adern geflossen ist. Ich war so auf 180, weil ich so überflutet war mit guter Laune. Wie hast du mich wahrgenommen?
Also man muss ja auch dazu meinen Zustand nochmal ganz kurz mit einwerfen, weil ich bin 6 Stunden Auto gefahren, hab dann einfach nur Jesse bei sich zu Hause abgesetzt, bin nach Hause, hab meinen schweren Koffer hochgetragen, saß dann da und hatte schon auf dem Handy mehrere Nachrichten von mehreren Leuten so, wann kommst du? Und ich war so, gleich. Und dann einfach mich kurz hingesetzt und dann ist man auf der einen Seite, das ist das Ekelhafte.
Sich auch zu überlegen, wie sage ich es ihnen, dass ich nicht komme? Kann ich es ihnen sagen? Kann ich es bringen?
Nee, es ist so eine ganz komische Zwischung. Ich will schon hin, weil ich auch Angst habe, was zu verpassen.
Ja.
Aber ich bin auch so, ey, ich kann eigentlich nicht.
Ja.
Eigentlich ist mein Körper so, ne.
Ja.
So, weißt du, so. Genauso wie ich auch am zweiten Tag der Öffnung auch noch danach auf eure kleine Feier gekommen bin in der Pribar. Ja. Und da war ich ja auch so 2 Tage Opening, 2 Tage 10 Stunden da stehen, so oberaufgeregt so. Und dann kommt man noch dahin, alle waren so, du bist noch da. Und da war es auch so, ich kam so hin, hab die Tür aufgemacht, dann hat mich erstmal die Schlongonges angeschrien. Ne, das glaub ich nicht, dass du hier bist. Ich dachte, ach du liebe Zeit, die Ratze voll gewesen, so, dann mit der gequatscht, dann den Max getroffen, dann hab ich wiederum den Max total krass voll gequatscht von der Pribar und hab dem so erzählt, so, weil er war so wirklich so, hey, na, alles klar? Er ist ja immer so ganz gechillt und ich war so, hey, ich komme gerade aus dem Disneyland und hab ihm erstmal 10 Minuten einfach Disneyland Facts erzählt. So, und wie krass wissen, die fette Männer ist.
Das ist so ein Ort in Paris und da haben die sich gedacht, bauen wir so Sachen auf und so.
Ja. Und dann hab ich so, okay. Und er guckt mich nur so an, ist so, Und er hat so richtig so seinen Double Cup so immer so ein bisschen so gesippt und ich rede zu viel, gell? Und er so, Und dann irgendwann habe ich im Hintergrund schon dreimal so ein Schreien hinter mir gehört. Und das warst du. Und das war immer so von links nach rechts wieder Blitz, so wuhu. So, okay, alles klar, was ist los? Und dann irgendwann habe ich da noch schon zweimal so mich umgedreht und habe so gewunken, aber das ist so auch einfach, du bist einfach so durch mich durchgelaufen. Irgendwann stand ich so draußen und dachte so, warum sagst du nix? Und ich habe so, ich habe es schon dreimal probiert, du Trottel. Und dann hast du mich einfach reingezogen, hast mir eine Weinschorle gemischt, oder den kompletten, also hast ja wirklich, du hast das Glas in den Kühlschrank gestellt, hast den Wein rausgezogen, hast den Wein da rein, hast dann das Wasser rein, es war viel zu voll, es hat überall runtergelaufen. Dann hast du nur Leute angeschrien, der Max ist da! Dann habe ich gedacht, dann bin ich umgedreht, dann wurde ich so durchgereicht, habe so ein paar Leuten High Five gegeben, Marek dann mich auch noch sehr fest, viel zu fest umarmt, sagst, so schön, dass du da bist. Und dann hast du mich angeschrien, hast gesagt, ich werde jetzt DJ. Dann habe ich gesagt, alles klar, dann bin ich mal raus. Und bin dann einfach nur zum Conny, zum Marvin und zum Sven und so. Und hab dann da auf dem, also jeder hatte seine Show, du drin, ich draußen. Ich stand mit einem Fuß auf der Bierbank und hab 2 Stunden lang konsequent von Disneyland erzählt. Und jeder am Tisch war still. Und es ging 2 Stunden. Und immer wenn jemand dazu kam, habe ich nochmal neu angesetzt. Und alle haben mich nur angeguckt und waren so, Mann.
Geil.
Und ich war richtig drauf. Also ich war überaus durchmotiviert. Ja. Und hab das wirklich mit einer Leidenschaft
wie
an einer Info erzählt.
Der ein neues Land erobert hat.
Ja, wirklich so. Und zwei Leute haben auch gleichzeitig schon so Preise nach Disneyland gegoogelt. Also ich habe geinfluenced wie ein Großer da dran. Und ab und zu ging immer nur hinter uns das Fenster auf, wo du rausgeguckt hast, wie so ein schreiender Muppet, Alter. Und hast einfach nur gesagt, du warst wirklich einfach nur wie Animal von der Muppet Band, Alter. Hast immer nur rausgeschrien, hast so, Leute, das ist die Party des Jahres. Und dann so, ey Stengel, ich werde auch DJ. So schwer ist es nicht, gell? So, immer nur so. Und ich saß mir da und hab nur gedacht so, Mann, ey, hier hat gerade jeder seinen Moment.
Ey, Max,
und dann großartig. Aber irgendwann wart ihr einfach so voll. Ja. Da habe ich reingeguckt, das hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Ich gehe jetzt einfach, bin einfach gegangen, weil ich mir dachte, es macht keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn, hier noch irgendjemandem Tschüss zu sagen, weil keiner merkt. Es ist nur verschwendete Zeit und Arbeit. Ich kann jetzt stehen, ich habe Schmerzen im Kreuz, ich gehe jetzt.
Geil.
Und dann bin ich gegangen, irgendwann so um 2:45 oder so.
Okay.
Ja, und dann, das war mein Abend. Es war auf jeden Fall wild.
Ja, es war wirklich wild. Also ich habe ja auch irgendwann einfach nur noch Videos geschickt bekommen am nächsten Tag von mir beim Auflegen. Und es ist ja wirklich, ich fühle ja die Songs dann so sehr, dass ich feiere es auch zu sehr ab, wenn ein Song gut ankommt. Und ich den Marc neben mir, der Marc hat ja eigentlich einen Job gemacht, der hat immer aufgelegt. Ich habe den dann irgendwann nur noch angebrüllt und hab dem einfach noch Avril Lavigne, Skaterboy ins Ohr geschrien und dann hat er das aufgelegt und ich glaube, teilweise war er auch ein bisschen verunsichert, war so, ich war, Chrissy, bist du sicher, dass wir den Song jetzt spielen sollen? Die Prinzen küssen verboten. Ich so, auf jeden Fall. Und dann ich bin total durchgedreht. Es war großartig. Also es war wirklich so ein wunderschöner Abend und ich glaube, im Bett lag ich um 6 Uhr. Es war toll, besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Und es waren super viele coole Leute da. Es hat einfach nur Spaß gemacht, Alter. Es war einfach traumhaft. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich konnte es so richtig genießen. Sagen wir mal, kurze Orga-Frage. Die Leute hier, wir sind ja hier auch ein bisschen, wir lassen ja alle so ein bisschen reinschauen in unsere Orga. Wie ist denn das eigentlich? Gibt es einen Termin für unser Autokino-Event im nächsten Jahr? Und kann man da schon Tickets kaufen? Weil es gab's ja...
Ja, nee, also Termin gibt's. Ja. Event, ja, war Ticket noch nicht.
Okay.
Also das wüsste ich
gleich. Ich weiß auch nicht, aber das war schon oft
aber
so,
dass
das nicht.
Aber der Stenger weiß sowas doch immer.
Ja, okay. Gut.
Ja, einfach mal einen Stenger fragen. Also das ist ganz gut, dass die zwei vom Autokino nicht wissen, wann ihre Show ist, aber der Stenger weiß es.
Ja. Ja, das ist großartig, ja. Der wirklich mit dem Podcast hier nichts zu tun hat, außer das Live-Event mit uns zu machen. Nichtsdestotrotz, da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Ich habe das so genossen und vor allem auch, nachdem es mir gesundheitlich vor dem Urlaub nicht so gut ging, nach dem Urlaub ging es dann wieder deutlich besser und dann konnte ich natürlich da auch richtig abshaken. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe wirklich jede Situation genutzt, um zu tanzen. Und es war großartig. Aber wir beiden sollten das öfter machen. Wir sollten öfter uns irgendwie dazu entscheiden, mal einen kleinen Freundetrip zu machen, Maxi. Dann habe ich mir gedacht, du wirst ja wahrscheinlich mal irgendwann 2 Tage Urlaub nehmen können dieses Jahr. Und dann mieten wir uns mal so einen kleinen 9-Sitzer-Bus. Und dann packen wir mal alle Leute ein, die wir gern haben, ja. Alle 3 und fahren einfach mal los auf die A1. Denn Maxi, du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch, Dominik Hammes hatte ja mehrere gute Ideen in seinem Leben, aber wie ich immer noch finde, war die beste Idee, die er jemals hatte, das Spiel mit die braunen Schilder auf der Autobahn abzufahren. Und nachdem jetzt Freunde von uns in Aschaffenburg waren und sich die größte Kork-Ausstellung der Welt angeschaut haben, die gibt es in Aschaffenburg. Habe ich mir gesagt, es kann nicht sein, dass wir so vieles nicht wissen über dieses tolle Land, in dem wir leben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal die A1 hochfahren würden, da einfach mal anfangen, da geht es nämlich schon los, weißt du, Hansapark, Siegsdorf, dann die Festspielstadt Eutin, Maxi, da könnten wir einen tollen Tag haben, ja? Dann fahren wir weiter, Karls Erlebnisdorf, Alter, da wollten wir doch eh hin, wir wollten doch eh in den Karls Erdbeer-Erlebnisdorf, haben wir noch nie gemacht. Wir haben den entdeckt. Danach, wie viele Influencer sind da hingefahren? Wie viele halbwitzige Leute aus dem Internet sind da hingefahren? Alle haben sie sich angeguckt, alle waren sie da, aber wir haben den entdeckt, Max. Wir haben den groß gemacht. Ich will darüber nochmal kurz reden.
Ja, ja, das waren wir. Ja,
das Europäische Hansemuseum, UNESCO-Welterbe, Hansestadt Lübeck. So Sachen, weißt du?
Ja, sich mal die guten Sachen angucken.
Einfach mal die guten Sachen. Kulturschatz Adland.
Nicht immer nur Europapark.
Ja. Burg Dinklage. Heidensee-Holdorf.
Ach.
Dümmerdammer-Berge. Die heißen so. Das sind die Dümmerdammer-Berge. Und dass wir da noch nicht waren, Max, ist eine Frechheit.
Weil einer ist ja von uns Dümmer und der andere ist Dammer.
Genau. Dümm und Dammer.
Und, ja.
Dann, Achtung, in Caps Lock geschrieben, Varusschlacht. Das will ich mir angucken. Münsterland will ich mir angucken. Schloss Nordkirchen will ich mir angucken. Der Ruhrtal-Radweg, den will ich mir anschauen, Maxi. Altenberger Dom, Abtei Brauweiler, das ist alles nur A1. Das ist nur die A1, das Moseltal. Porta Nigra Trier. Ah, ja? Die Porta Nigra, Max. Trier ist übrigens die älteste Stadt Deutschlands. Ich weiß nicht, ob das alle von euch wissen.
Und
die
cool.
Ja, egal. Auf jeden Fall, so Sachen. Otzenhausen!
Na, Otzenhausen.
Also da wollen wir überall mal hin und ich habe mir gedacht, das machen wir mal. Also da müssen wir uns dieses Jahr noch einmal für Zeit nehmen, bitte. Ich will wirklich nicht viel, ja, aber ich will alle Unterrichtungstafeln in Deutschland abfahren. An den Auto, ihr kennt das wahrscheinlich, ihr fahrt
ich
die Autobahn.
Ich will nicht viel, entlang. Aber nur ich will nicht viel, nur das, okay.
Ihr kennt das wahrscheinlich, ihr fahrt die Autobahn entlang und ihr denkt euch, Serengeti-Park, Hodenhagen, könnte man mal abfahren. Und ich,
aber das ist ja auch interessant.
Ja.
Der Serengeti-Park ist auch immer so ein bisschen so schwierig eigentlich thematisch, aber auch egal.
Ja.
Naja, hab auch wieder seit der Folge heute ein anderes Bezug zu Zoos.
Serengeti, nee. Sag ich ja zu Zoos. Geht nee.
Geht nee. Okay.
Gartenstadt Marga-Senftenberg. Entschuldigung.
Das ist so krass mit den braunen Schildern in Frankreich.
Okay.
Sind die mal aufgefallen?
Nee, noch nie.
Da musst du mal drauf achten, wenn du so übers Saarland reinfährst, ne? So diese Strecke, wie wir sie jetzt nach Paris gefahren sind, mit diesen ganzen Mautstellen.
Durchs Elsass.
Das sind ja die braunen Schilder. Das erste braune Schild, kurz nach der deutschen Grenze, ist einfach nur eins von einem Kohlebergwerkarbeiter mit einem schmutzigen Gesicht auf dem braunen Schild und hinten dran viele Gräber. Und dann kommt jedes braune Schild in Frankreich einfach nur Massengräber auf den braunen Schildern. Denke ich mir so. Hier gibt es nicht viel in Frankreich, außer Tod und Verderben zu bestaunen und Disneyland.
Ja.
Aber das ist wirklich krass. Das ist einfach nur schlimm. Also da will man nicht rausfahren. Da habe ich mir gedacht, da sind die deutschen braunen Schilder doch wesentlich erhellender und erquickender. Mhm. Aber da ist wirklich, da ist auch Abwechslung drin. Aber da sind wirklich nur Massengräber ausgeschrieben. Dass die Autobahn da runterzufahren, ist einfach nur so deprimierend. Das ist furchtbar.
Da gab es ja auch so wahnsinnig viele Kriegsschauplätze, also Verdun zum Beispiel, ne? Das, sowas ist natürlich da alles abgelichtet. Sorry, Alter, ich sehe gerade wieder, auch ein braunes Schild ist ja Lohr am Main, Schneewittchenstadt. Und könnt ihr mal meine Story-Highlights schauen. Also das ist da, das müssen wir schon machen. Da gibt es schon großartige Sachen. Und eigentlich ist es ein Format, aber ich finde, wir können es auch einfach mal so machen. Wir müssen nicht aus allem ein Format machen, oder?
Wir müssen nicht aus allem Format machen. Wir können es auch
einfach
mal so.
Einfach mal so freundemäßig. Ringelnatz statt Wurzen. Gibt ein sehr schönes Ringelnatz-Gedicht, das endet mit die Löcher sind das Wichtigste an einem Sieb. Ich hab dich so lieb. Ist das nicht toll, Maxi?
Ach, guck. Das ist schön. Das ist Lyrik und
das ist auch,
es gab schlechtere Songs von den 5-Sterne-Deluxe, deswegen.
Okay, Maxi, also das machen wir, das ist eingetütet. Das wollte ich nur mal kurz,
hiermit ist es besiegelt.
Somit ist es besiegelt, okay. Und wir müssen nämlich zu Prosecco-Laune-Tour einen Bus mieten und dann können wir den zu nur noch 3 Tage noch länger mieten und dann hängen wir die Tour gerade noch dran. Hab ich mir da. Das wäre dann im November, dann steigst du dann einfach ein und dann machen wir das noch.
Nach Natur hast du ja doch so richtig Bock, nochmal auf Tour zu
gehen.
Genau. Weil man weiß ja, man will ja am letzten Tag nur noch nach Hause. Ja, okay, aber ich richtig Bock, dann war ich nochmal 4 Tage
weg. Das Ding ist, ich will überhaupt nicht nach Hause. Ich würde gerne nur auf Tour sein eigentlich. Ehrlich gesagt finde ich das schon schön. Also ich habe das schon immer sehr geliebt, mit euch unterwegs zu sein. Und es war immer ein Traum. Ich habe es immer gemocht. Das gute Essen an den Tankstellen.
Das habe ich auch immer gemocht, was du das dahinter neben mir gegessen hast. So eine Crispy, der reinkam, laut lachend. Mit so einer riesigen Knackwurst auf der Senf war und dann einfach nur sich kaputt gelacht hat, weil er weiß, wie krass, aber das ist halt wirklich so, das ist halt wirklich so eine Drecksaktion, weil es einfach so, also wie lange du in dieser Wurst gegessen hast und wie lange das Auto noch danach gestunken hat, war einfach nur eine Frechheit. Ich hasse die Dinger.
Ich glaube, ich echt einmal gemacht. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige. Und ich meine, jemand anders hätte noch eine Beefy gegessen währenddessen. Also da haben wir es dir richtig gegeben an dem Tag.
Das war einfach nur schlimm.
Ja, es war ein bisschen ekelhaft. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Denke ich heute ganz anders drüber, über solche Aktionen. Das war der alte Chris. Aber der neue Chris hat viel mehr Verständnis und Empathie und würde sowas nicht mehr machen. Ja, das ist ein Fakt. So.
Ja, das ist ein
Fakt. Aber, Maxi, bei all dem Spaß, den wir jetzt gerade haben, es ist schon wieder, wir sind ja schon wieder nur am Quasseln. Ich würde mal sagen, wir reden mal über über Jerks, weil es wird auch langsam spät.
Ja.
Und irgendwann muss ich auch mal ins Bett. Ich habe noch eine Frage an dich. Kannst du dich eigentlich daran erinnern, am nächsten Morgen, was du geträumt hast oder nicht? Weißt du das?
Na hä?
Das ist bescheuert. Was? Ob du dich erinnern kannst an deine Träume, Maximilian? Kannst du das Handy weglegen?
Nein, aber ich habe mein Handy gar nicht hier, aber so dieses, ich habe nach einer ganz speziellen Nacht, habe ich jetzt
ach
so, gedacht.
Ach, nicht nach einer speziellen, Max, darüber reden wir nicht im Podcast, haben wir schon mal gesagt. nee, ich habe gesagt, nach jeder Nacht, wenn du dann morgens
aufwachst. Ach so, nach jeder Nacht, so allgemein.
Generell, grundsätzlich, kannst du dich an Träume erinnern oder nicht?
Kann ich nicht ja, glauben. Es kommt immer drauf an. Ich kann mich schon an Träume erinnern, aber nicht an alle Träume, immer. Aber man kann sich schon, manchmal nimmt man ja aus Geträumen auch nur so ein Gefühl mit.
Ja.
Oh. Und weißt du, heute Nacht habe ich im Traum was Aufregendes erlebt und das hat irgendwas mit einem Auto zu tun. Aber manchmal bleibt das dann auch das Gefühl so für den restlichen Tag und das schwindet dann irgendwann auch und fadet aus. Dann weiß man nur, dass da was war.
Hattest du das schon mal, dass du so intensiv was geträumt hast, so ging es mir neulich, dass ich also ich sag's mal so.
Mit einem riesen Ständer aufgewacht bist.
Ja. Ja. Nee, was ich neulich mal hatte, war, dass ich morgens aufgewacht bin, ich war wahnsinnig sauer auf dich. Weil ich im Traum geträumt habe, dass du blöd zu mir warst. Und dann war ich so stinkig auf dich, Max, dass ich noch im echten Leben eine Stunde lang richtig wütend auf dich war. Bis mir irgendwann klar wurde, dass das ja alles nur ein Traum war. Hattest du sowas schon mal?
Ja, also ich kenne das, dass ich manchmal ich bin schon von Personen, die ich ewig kenne, weiblicher Natur, sehr verliebt aufgewacht. Weil ich habe einfach von denen intensiv geträumt und war dann total verknallt in die. Und das ging dann 2 Tage und das hat mich geärgert. Als Kind, als Jugendlicher hatte ich das sehr, sehr oft. Und dann kam ich morgens in die Schule und dann war da mein Schwarm aus letzter Nacht und ich war so, wenn du wüsstest, was wir für eine tolle Zeit hatten und ich kann es dir nicht sagen. Und dann war ich noch 2 Tage, habe ich die angeschmachtet, obwohl die mir davor immer egal war und auch danach egal war. Aber da war es ja dann so 2 Tage, war es so, nee, das ist sie. So, und das war immer schön dumm.
Das kenne ich ein bisschen. Ich habe nämlich, also jetzt nicht geträumt, aber ich habe auch manchmal, wenn ich dann zu Hause war von der Schule, sehr intensiv an gewisse Mitschülerinnen gedacht. Und wenn ich dann am nächsten Tag in die Schule gekommen bin, hatte ich immer das Gefühl, die gucken mich so an, als ob sie es wüssten.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und ich habe dann immer mich so verhalten wie McLovin in Superbad, wenn sie sich so umdreht und ihn auf einmal anschaut. Und er sagt so, ohne gefragt zu werden, die Uhrzeit auf. Es ist 9.30 Uhr und läuft dann ganz schnell weg. So habe ich mich auch mal gefühlt.
Naja. Ja, das kenne ich. Aber mit Wut hatte ich das noch nie. Wahrscheinlich, weil ich auch noch nie im Traum so wütend auf Menschen war wie im echten Leben. Deswegen kann ich, also es kann nur besser werden.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch schwer zu toppen, Max. Und dafür lieben wir dich alle. So, aber jetzt würde ich sagen, reden wir mal über das, was vor ein paar Tagen wieder in unsere Devices gespült wurde. Es gibt nämlich eine neue Folge von wirklich, ich glaube, ich kann das mit Fug und Recht behaupten, einer unserer absoluten deutschen Lieblingsserien, Jerks ist zurück, von Christian Ulm mit Fahri Yardım und so weiter. Den Cast kennt ihr ja noch und nöcher. Und natürlich auch diesmal wieder stark besetzt. Und es gibt sogar Freunde von uns und Bekannte von uns, die es in die Staffel geschafft haben.
Eine Freundin hat es besonders gut in die Staffel geschafft. Da muss man nochmal ganz kurz schon mal einen ganz kleinen Applaus für Leni Lessmann
an der Stelle, die wir jetzt nackt gesehen haben. Da kann ich, das kann ich schon mal sagen.
Das wusste ich nicht. Und ich bin vorhin komplett zusammengebrochen. Ja. Ich habe laut schreiend auf der Couch gesagt, ne, hab 4-mal zurückgespult, habe ich das Handy rausgeholt, hab Pause gedrückt, hab das alles abgeglichen vom Gesicht, das ist die das. Und das war dann so, dass ich dachte, krass, guck's dir an. Und dann habe ich ihr eine Sprachnachricht geschickt in Instagram und hat sie sehr lachen müssen. weil ich dachte, ja gut, dann kenne ich den Teil jetzt auch. Schönen Gruß. Oh Mann, ey.
Ja.
Und dann vor allem war ich so beschämt, weil ich mir dachte, guck mal, wen
ich hatte auch, das für ein Gerät. Ich habe die ganze Zeit weggeguckt und hab gedacht, das nicht hingucken, das ist die Frau einer deiner Freunde. Du kannst da nicht hingucken.
Aber hast du nicht im ersten Moment, als du noch nicht wusstest, dass das Leni ist, hast du nicht auch gedacht, was ist denn das für ein geiles Gerät? Weil ich war so, nicht schlecht und dann so, huch! Und dann
ich habe sofort erkannt, dass es Leni war, muss man dazu sagen. Ich habe es wirklich sofort erkannt.
Ja, ja.
Und
an den Brüsten habe ich das schon erkannt.
Ja, und Max Richard Lessmann hat ja, der Mann von Leni, der hat ja leider angezogen mitgespielt, aber der war ja dann auch zu sehen. Hast du den auch entdeckt?
Max hat ja mitgespielt.
Ich habe mir das auch nur sagen lassen. Ich habe den auch nicht entdeckt, aber anscheinend war er einer der Jäger.
Ah, ich bin noch gerade in der letzten Folge. Mir fehlen noch die letzten 15 Minuten. Und das ist ja die Jägerfolge.
Ja, also ich glaube, er hat keine Sprechrolle, aber er ist in diesem Team dabei, der Jäger. Und ja, sehr, 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 sehr lustig auf jeden Fall. Und freue ich mich natürlich für die, dass die da mitgespielt haben. Gibt ja schon öfter mal, immer mal wieder hatten Leute so Gastauftritte, wie zum Beispiel Etienne, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war. Oder
der war aber bei How to Sell Drugs.
Ja, oder Max, seine Ex-Freundin, können wir ganz offen drüber reden, die ja auch in drei Staffeln mitgespielt hat. Wir hatten
jetzt aber nicht mehr dabei, ne?
Na gut, ich glaube, die hat ein Kind bekommen, ne?
Na gut, aber ist dann einfach durch so eine ganz ältere Dame ersetzt worden.
Nee, naja, ich glaube, das haben das haben die so ein bisschen anders gemacht. Die eine war ja die Managerin und sie ist ja die Steuerberaterin.
Ah, okay, dann.
Und es haben alle möglichen Leute schon mitgespielt, super cool, uns fragt keiner, naja.
Sophie Passmann läuft auch einmal durchs Bild und meckert einfach nur und sagt so, ja, scheiß auf Afterlife, das ist doch alles unglaublich, meine Frau ist tot und geht dann einfach.
Ja, sehr grüß.
Auch nur so zwei Sätze.
Sehr schön, ja.
Ja, viele Leute dabei, die man kennt und mag und schätzt und auch Larry, ne? Die
genau,
Sängerin.
Ja.
Auch dabei.
Interessant.
Interessant. Ja, es ist wieder soweit. Ich meine, es gab ja die ersten zwei Folgen, gab es ja schon vor Weihnachten irgendwann mal. Ne? Da waren ja diese zwei Sonderfolgen. Es war ja diese Doppelfolge dieses, wie heißt das? The Gentleman's Cut.
Stitch.
The Gentleman's Stitch. Unfassbar schreckliche Folge.
Großartig.
Habe ich damals direkt geguckt. Und ich war einfach nur 45 Minuten beschämt.
Großartige Folge.
Ja, ganz schlimm. Schreckliches Thema mit diesem, meine Frau hat ein Kind bekommen. Ich habe Angst, dass sie zu sehr im unteren Teil nicht mehr die Spannung hat, die sie braucht. Können sie vielleicht einen Stich mehr setzen? Also eine Idee und diese ganze Geschichte und dieses ganze Verhalten von Fari, wieder in der Folge schon so nur abgezeichnet, was dann in der Staffel alles kommen soll. Und es ist eine seltsame Staffel. Es ist eine bitterböse Staffel. Ich habe teilweise das Gefühl, es wird noch übler. Ich finde die erste Folge, quasi ist ja dann die dritte oder die zweite, wie man es nimmt, die, wo sie dann in der Therapie sitzen, die finde ich echt hart teilweise, weil die zum Schluss hin auch so mit der Mutter dann so, und ich habe eine ganz enge Bindung zu meiner Mutter. Also haben natürlich die meisten Leute, aber durch jetzt auch die letzten Jahre und so und mit dem Laden und so und ey, das fand ich so schlimm, wie Fari da seine Mutter auflaufen lässt, einfach nur um eine Lüge aufrechtzuerhalten. Boah, das fand ich ganz schlimm und gruselig, wie die dann da weinend rausgeht und sowas. Das war richtig so, das ging dann für mich auf so ein anderes Level, wo ich dachte so, boah, das ist schwer zu ertragen. Es ist irgendwie schwer zu ertragen. Man sollte vielleicht kurz sagen, dass wir ein bisschen spoilern werden und über Gags reden werden, weil eine große Story zu erzählen, es gibt ja eigentlich in dem Sinne keine große Story. Es ist ja wieder einfach nur, oder gibt's
ja, also es gibt schon, würde ich sagen, eine große Story doch. Also es gibt auf jeden Fall einen großen Punkt, der sich im Leben ändert. Zumindest in dem Leben, was die Serie abzeichnet von Christian und von Fari. Denn es passiert ja was sehr, sehr Dolles. Ich glaube, am Ende der vierten Folge, wenn man mal die ersten zwei Weihnachts-Special-Folgen weglässt. Und zwar Emily. Achtung, Spoiler. Stirbt. Ja.
Aber wie dumm stirbt denn eigentlich?
Wahnsinnig irgendwie? Dumm.
Also das, ja. Also man muss dieses Writing dieser Folge habe ich eh nicht verstanden.
Und dann muss,
weil sie betrügt ja Christian.
Ja.
Und dann denkt man so, okay, sie verlässt ihn. Dann kommt zu dieser komischen Situation, dass sie wieder zueinander finden, viel zu schnell. Mhm. Und eigentlich nur wegen eines Blickes.
Ja.
Und dann am nächsten Morgen wird sie einfach auf offener Straße von einem LKW überfahren, weil sie ihm anschmachtend hinterher schaut. Und das war so, ey Leute, das ist das Schlechteste, was ihr je in eure Drehbücher gekriegt habt. Ich habe ganz lange gedacht, dass da noch ein Punkt kommt, wo die sagen so, war ein Scherz.
Ja.
Und das kam ja nicht.
Ja, ich habe es ein bisschen.
Und das war so.
Ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich mir irgendwie dachte, es ist so frech. weil man das wirklich nicht hat kommen sehen, so wie sie den LKW nicht hat kommen sehen, hat man auch das überhaupt nicht kommen sehen. Und dann fand ich das schon einen krassen Move, das so zu machen. Gerade weil es überhaupt nicht ins Writing gepasst hat, fand ich das irgendwie so spannend. Muss aber danach sagen, es gab immer wieder lustige Momente. Also es war schon grundsätzlich, hatte diese Situation mit Christian, der bei diesem Superfan sitzt und dann dort Alter, anfängt zu weinen, Alter. Das hatte natürlich schon sehr viel Comedy-Potenzial. Fand allerdings die Folgen danach alle recht morbide und auch nicht so funny, wie die Staffel es am Anfang versprochen hat. Denn ich fand, die Staffel ging so lustig und gut los und hat in so viele Richtungen geschlagen und hat so Spaß gemacht beim Gucken. Und ich finde, seit Emily tot ist, und ich war kein großer Fan von Emily in der Serie, muss ich wirklich sagen, hat die Staffel so ein bisschen den Drive verloren und auch die Komik natürlich und hatte da tatsächlich das Gefühl, dass da so ein bisschen Afterlife-Stimmung kurz aufkommen soll. Und dann gibt's eine Situation zwischen Christian und Colleen. Colleen, ich finde die Frau fantastisch, ich mag die richtig gerne. Ich finde sie spielt ganz komisch, vielleicht ist sie auch so, aber sie spielt die ganze Zeit so, als ob sie spielt. Also man merkt ja schon an, dass sie gerade vor der Kamera steht, finde ich. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob ich da irgendwas verkenne, aber irgendwie kommt es mir so vor. Und dann finden die beiden ja wieder so ein bisschen zueinander. Dann gibt es dann diese Folge, weil sie sich über Menschen mit Behinderungen lustig gemacht hat, also die Tochter, müssen sie zu diesem Dinner. Und auch das ist super awkward. Aber auch das ist nicht so krass, finde ich, wie die erste Hälfte der Staffel versprochen hat. Also ich habe mir da irgendwie mehr erhofft. Weil ich dachte ganz kurz, es ist vielleicht die beste Staffel aller Zeiten. Auf einmal stirbt Emily und ich denke mir so, nee, jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr so geil. Aber naja, mal abwarten. Ich glaube, eine Folge kommt noch. Die wird noch hochgeladen, ne? Wahrscheinlich. Dann sind es, glaube ich, 10 oder 2. Ich bin mir nicht sicher. Und
Nee, die Staffel ist vollständig da. Weil du hast ja eine Doppelfolge und deswegen sind es ja quasi 10.
Ja, ich dachte, die Doppelfolge wäre gehört quasi nicht zur Staffel so richtig, die am Anfang.
Ich glaube, die Staffel ist abgeschlossen.
Naja.
So wie ich das verstanden habe, haben sie gesagt, die komplette Staffel ist oben.
Okay.
Ja, also ich finde auch, dass die Staffel wahnsinnig gut startet. Ich finde diese Zoo-Folge phänomenal. Großartig. Also diese ganze Zoo-Folge und auch, dass Farid dann halt irgendwie wieder halt so durchdreht und dass Christian sich da aussperrt und dass dann auch die Tochter da noch irgendwelche Probleme hat. Aber ich fand oft so, keine Ahnung, also auch das, wenn sie da bei diesen ganzen Behinderten am Tisch sitzen und die halt sagen so, ja, was haben sie denn gegen Leute mit körperlichen Defiziten und sowas? Und so, nee, komm nichts, meine Frau ist auch behindert. Oder auch, dass sie dann irgendwie die ganze Zeit aufs Klo muss und dass sie dann da irgendwie hinter diesen Baum stumpft. Oft laufen die Witze, finde ich, im Gegensatz zu anderen Staffeln so ein bisschen manchmal ins Nichts. Mhm. Also manchmal habe ich das Gefühl, die sind nicht so auf den Punkt geschrieben wie in den ersten drei Staffeln. Und ich kann das manchmal gar nicht so sehr deuten, woran das so liegt. Also liegt das dann irgendwie an der allgemeinen Stimmung? Lag das irgendwie mit an der Corona-Situation? Man weiß es ja nicht, ne? Also so, man hat da schon irgendwie manchmal, also man jammert da auf hohem Niveau, weil ich finde, dass es immer noch alles mega viel Spaß macht und dass es auch alles nice ist, aber es gab so ein paar Writing-Entscheidungen, die ich diesmal nicht so ganz hundertprozentig nachvollziehen konnte. Und dazu gehört vor allem halt der Tod von Emily, wo ich wirklich war so lasst ihr jetzt, also mit dieser komischen, diese Betrügerei davor wird ja auch dann so wertlos.
Ja,
so,
weißt du, ja. Das ist dann. Und ich finde, was auch noch ein Punkt ist, du hast gerade ganz richtig erzählt, die Zoo-Folge war großartig. Wir erinnern uns wahrscheinlich, was die zweite Staffel. Es war der Moment, wo ich am meisten gelacht habe, jemals beim Schauen einer Serie oder eines Films. Es war die Mickey Beisenherz-Folge, die, glaube ich, Maxi Kneusenberg heißt oder so ähnlich. Also so einen verrückten, ähnlichen Namen hat wie Mickey Beisenherz. Und Christian Ulm schlägt diesem Fake Mickey Beisenherz ins Gesicht und ich schmeiße den Laptop einmal quer durch den Raum. Also es war wirklich, ich habe so sehr gelacht, wie, glaube ich, danach nie wieder. Und man hat sich dem ja wieder bedient. Man hat sich jetzt diesmal Lars Eidinger ausgesucht. Lars Eidinger von der Schaubühne in Berlin. Viele werden wahrscheinlich den auch kennen so. Das Problem ist allerdings, genau wie Mickey Beisenherz, ist er halt auch eher so eine Szenebekanntheit. Und natürlich ist, wenn man Lars Eidinger verfolgt hat, kann man all diese kleinen Punkte rausfinden in dieser Folge und sieht, was damit gemeint ist.
Welche Folge ist denn das?
Das ist die Folge, in der Farid sagt, er will jetzt DJ werden und holt sich die Obdachlosen auf die Bühne.
Ah.
Und
das ist ein Lars Eidinger-Diss.
Das ist ein Lars, die ganze Folge ist ein Lars Eidinger-Diss, ja. Und
ach krass. Ja, genau. Das wusste ich nicht. Ach schön, dann mag ich sie noch mehr.
Ich finde aber trotzdem, die Folge ist aber ganz gut, dass du das nicht wusstest, weil jetzt kannst du es mir nämlich nochmal gegenspiegeln, weil mein Eindruck war, dass ich die, glaube ich, nicht so stark fand, sondern ich fand die nur gut, weil ich diese Lars Eidinger-Referenzen alle kenne und mir dachte, yo, gut, dass der dafür mal auf die Fresse bekommt. Dachte mir aber so, aber wollen sie da nicht zu sehr ihm auf die Fresse hauen? Funktioniert die Folge denn auch so? Wie fandst du die Folge denn, ohne zu checken, dass das eine Lars Eidinger-Referenz ist?
Jetzt bin ich mal auf der Seite von den Leuten, die nicht die Referenz checken. Ja. Interessant. Ich fand die gut, weil ich natürlich, also das ja trotzdem, also es, ich glaube, ich habe mich manchmal ein bisschen satt gesehen daran, dass Fari wieder nur was für sich macht. Weil in der Folge davor geht's ja nur darum, dass er, obwohl gerade die Frau seines besten Freundes gestorben ist, er nur darum kämpft, dass sein Vater, der auf dem Friedhof umgegraben werden soll, weil sie da irgendwie das Feld brauchen und alle Gräber versetzen müssen, dass sein Vater nicht neben die Mülltonnen kommt. Er hat sich selber nicht drum gekümmert, er ist selber daran schuld, versucht sich also rauszureden und sucht dann jemanden auf, die halt einen Platz, die auch umgegraben werden müssen und die dann halt, dass die Urne neben dem Baum haben, weil sie sich natürlich früh drum gekümmert haben. Und dann sagen die so, ja, wir sind riesige deutsche Schauspieler-Fan, kennen aber Fari nicht, was ich sehr lustig finde. Und dann sagt er aber, ja, ich kenne ja auch Christian Ulm. Und dann sagt er, ach, Christian Ulm. Und dann sagt er, ja, ich kann ihn mal her. Und dann holt er halt den trauernden Christian Ulm zu sich. Und es geht aber die ganze Zeit nur um Fari. Also es geht nur um, Fari scheißt auf alles. Und das ist ja immer so die Sache, Fari scheißt auf alles. Er ist einfach nur ein wahnsinniger, egozentrischer Arsch. Und ich finde, die Formel überreizen sie in der Staffel manchmal. Und vor allem da hast du halt erst das. Und dann hast du dieses extrem krasse mit denen so, ich will in die Welt der Obdachlosen und sowas rein. Und dass es Leute gibt, die solche kompromisslosen Aktionen machen und sowas. Ich weiß jetzt gar nicht. Du kannst mir gleich mal erklären, was Lars Eidinger gemacht hat und wo die Referenz mündet, weil ich das ja nicht verstehe. Aber dass es halt so Leute gibt, das hat ja auch schon so Zoolander oder sowas. Die haben ja auch schon mit sowas gespielt, dass die so Gesellschaft, so Jobs aus der gesellschaftlichen Unterschicht so halt so glorifiziert haben für ihre Outfits und sowas. Also so den Humor kennt man schon so ein bisschen oder die Idee, das zu nutzen, das kennt man aus Zoolander zum Beispiel. Deswswegen habe ich gedacht, ich habe das halt sowas verstanden und habe dann auch gedacht, ja, es gibt ja trotzdem Leute, die sich halt so mit Dingen schmücken, die sie nicht machen sollten. Es gab ja auch mal diesen YouTuber, der war damals mit uns in L.A., Don Corleone, und der ja dann auch nachts immer einfach aus Downtown L.A. Videos gemacht hat und ist einfach alleine mit der Kamera durch diese teilweise hochgradig gefährlichen Viertel gelaufen und hat einfach nur ein bisschen Selfie-Videos gemacht und hat dann so mit Obdachlosen für eine Zigarette geredet und sowas und hat die dann so, yeah, it's so cool that you live in L.A. Und die Typen so, ja, ja, so weißt du, keine Zähne mehr im Maul, leben irgendwo in einem Karton, aber er sagt ihnen so, dass es voll cool ist, dass sie in L.A. leben und so, er wird hier auch gern leben und es war halt so alles einfach nur absurdum geführt, noch und nöcher. Und so habe ich halt, also ich war mal im echten Leben mit sowas schon mehr konfrontiert, als man denkt. So, das war dann, habe ich gedacht, ja klar, gibt's so Leute. Also so Leute, natürlich ist das alles hier überspitzt und Fari spielt die Rolle nochmal 10% widerlicher, als Leute im echten Leben wären, aber spielt die schon, solche Sachen gibt's schon. Und deswegen habe ich es halt sowas verstanden und habe da gar nicht jetzt mehr über so eine direkte Referenz Gedanken gemacht. Aber ich bin gespannt von dir zu hören, was Lars Eidinger damit zu tun hat.
Also als allererstes Mal ist es natürlich diese Selbstwahrnehmung, die ja ganz gut auf den Punkt trifft. Also dieses, ja, ich bin Schauspieler, aber ich will noch irgendwie, jetzt will ich auch, ich habe mir überlegt, ich mache Mode, ich will auch DJ sein, ich lege jetzt auf. So, also das ist ja, das sagt er, glaube ich, in einem Satz. Und dann sagt er so, ey, Obdachlose, die sind so geil und so, wie er das dann so alles erzählt. Und Lars Eidinger hatte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der hat sich mit Obdachlosen halt fotografieren lassen. Für so eine Kampagne, die er hatte, und dafür gab es auch super viel schlechtes Feedback. Und und er hat es halt so ein bisschen zurückgewiesen. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum die den da aufs Korn genommen haben, dass dieser Typ immer noch, es gibt auch eine tolle Hotel-Matze-Folge mit Christian Ulm und Fari Yardım, in denen die beiden darüber reden, über über ihre Abneigung zu Lars Eidinger und ich finde, die treffen so schön auf den Punkt, ich will das gar nicht zitieren, weil dann vergesse ich was, aber das kann man sich mal anhören, weil ja, es ist schon irgendwie, also ich meine, ich mag Lars Eidinger auch nicht. Ich mag den nicht und ich mag ihn trotzdem so ein bisschen, weil er mich so kitzelt, ne, weil er mich halt trotzdem immer so wieder so reizt und ich habe zum Beispiel immer einen großen Streit mit meiner besten Freundin, die den ganz, ganz toll fand früher. Ich will jetzt nicht sagen, sie finden immer noch toll, ich weiß es nämlich nicht. Und ich gucke mir das immer nur an und wenn er dann so auflegt und er hat dann irgendwie so 20 Aufkleberchen im Gesicht in irgendwelchen, ja, ey, ich weiß es nicht. Ich habe das nie verstanden, den Hype um Lars Eidinger. Aber naja. Und deswegen kam mir die Folge gerade recht. Ich habe das sehr gemocht. Beobachte den auch schon lange und merke mir natürlich auch so ein paar Sachen und das hat Fari schon sehr, sehr gut gemacht. Aber ja, also wie gesagt, ich fand dann die Folge am Ende vielleicht nicht ganz so stark. Vielleicht habe ich sie auch zu sehr mit der Mickey Beisenherz Folge verglichen. Was wir auch noch erzählen müssen zur aktuellen Staffel, ist, dass Fari rausgefunden hat, dass Natürlich sicher, Digga, dass Bo sein...
Ganz wichtiges Detail.
Ja,
sein
Bruder ist.
Halbbruder.
Sein Halbbruder ist. Und irgendwann merkt er in dieser Staffel, deswegen denke ich, die Staffel ist noch nicht abgeschlossen, weil ich habe noch nicht die Folge gesehen, wo Fari nochmal das Bo damit konfrontiert, warum er denn die ganze Zeit ihn dabei erwischt, wie er mit all seinen Ex-Girlfriends zu tun hat. Also er schleppt ja erst das Blümchen ab, über die Fari ja behauptet hat, dass sie ihn vergewaltigt hätte, was aber irgendwann so halb rauskommt, weil Fari einem Jungen mit Down-Syndrom den Finger abschneidet beim Eislaufen. wenn man so trocken runter erzählt, ne, hat's aber eine ganz eigene Komik. Und dann irgendwann...
Das ist alles so schrecklich.
Genau, und dann irgendwann sieht er noch das Bo mit Larry. Und ja, es ist sehr, sehr interessant. Und auch so eine geile... Es hat so was Geiles, weil er ist natürlich perfekt gecastet, weil beide haben diese dunkle Stimme und diesen Hamburger Akzent. Ne, und das macht's irgendwie aus. Yeah. Ist ja kein Akzent, ist ein Dialekt. Aber wie die beiden sich gegenüber sitzen und er sagt so, nee, Mann, ich habe keine feste Beziehung. Aber ich will das Leben schmecken. Ich will das Leben schmecken. Und dann sieht man so Fari. Und Fari, man sieht, der guckt so, als hätte er richtig Durst nach dem, was er so beschreibt. Ne? Also als will er nichts mehr. Und dann versucht er aber so zu argumentieren. Der Typ, weiß er denn nur irgendwie ständig mit irgendeiner anderen nach Hause geht und Feline belügt so. Sagt dann so, nee, aber so eine Frau zu Hause ist schon auch was Schönes und so. Und nimmt auf einmal die Gegenposition ein, weil er es nicht erträgt, sodass sein Bruder das Leben lebt, ohne, vor allem so ohne schlechtes Gewissen, ihm das Leben vorlebt, was er eigentlich leben will. Es ist irgendwie eine sehr, sehr gute Szene. Also es hat sehr, sehr gute Momente und du hast es schon gut gesagt. Wir meckern auf wahnsinnig hohem Niveau, wenn wir uns über irgendwas beschweren. Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, weil wir halt die Serie grundsätzlich so toll finden und natürlich hoffen, dass die ewig weitergeht. Seit ganz, ganz langer Zeit eine der stilsichersten deutschen Produktionen überhaupt. Mhm. Sehr, 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 sehr feines Händchen von Christian Ulm. Und ich bin sehr gespannt, ob es die letzte Folge war oder nicht. Ich würde mich wundern, weil dann hätten sie zum Beispiel diese Bo-Geschichte überhaupt nicht mehr aufgearbeitet. Ja, oder auch zum Beispiel...
Aber das haben sie ja schon ein paar Mal gemacht. Also sie haben ja ganz oft schon, also es gab ja schon ganz oft Punkte bei Jerks, wo man dachte, da kommt noch mal mehr zu. Und zum Beispiel, also ich habe gedacht, dass der Sohn, den er hat, Fari, ein viel größeres Problem darstellt. Aber man lässt das Problem einfach bestehen. Man hat diese Ausrede mit, sie hat mich vergewaltigt. Und dann trägt sich das alles so weiter. Oder auch, dass dieses... Also es gab doch mal, ich glaube, das war dann die zweite Staffel, die damit geendet hat. Oder war das die dritte sogar? Ich weiß nicht mehr, wo die halt alle miteinander da geschlafen haben. Bei diesem komischen Flaschendrehabend. Und dann hat man ja auch gedacht, dass das viel größere Konsequenzen auf die ganze Freundschaft von denen und sowas wirft. Aber es war ja im Endeffekt des Tages gar nicht so wichtig. Also es hatte ja nur diesen komischen Aspekt, dass man halt irgendwie versucht hat, den Schwangerschaftstest zu faken. Bei Jax kann es auch durchaus mal passieren, dass man die Dinge nicht so richtig zu Ende erzählt. Mit Absicht oder vielleicht auch einfach aus schlechtem Writing heraus. Das kann man jetzt auslegen, wie man will. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist einfach bei denen so. Das macht auch nichts. Ich fand die Staffel jetzt nicht in allen Ecken und Enden so rund, wie ich es kenne von denen. Und deswegen, also dieser Emily-Tod, das war wirklich für mich so ein Hä-Moment. Und auch nicht so, also weil sie, also was ich ja auch da so dreist fand, so, sie machen ja das, was zum Beispiel so ganz wenige Folgen im Fernsehen machen. Und zwar haben sie Emily sterben lassen und danach es ging ja direkt nach dem Tod von ihr, sie wurde vom Auto überfahren und dann ging die Sache raus und dann lief ja keine Musik.
Ja.
Also man hat ja nur die Credits gesehen, aber keine Mucke. So kennt man das normalerweise von Szenen wie der Red Wedding. Also die Red Wedding war ja auch so rum bei Game of Thrones und danach kam so keine Musik. Aber die Red Wedding war auch so eine Szene, wo man dachte so, oh shit.
Ja.
Das war das Schlimmste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Und da war es halt eher so, hä? Also es war wirklich, ich habe so da gesessen, habe einfach nur ein sehr dummes Gesicht gemacht und habe allein, hä? So, also weißt du, hinter meinem Pizzakarton und war so, naja gut, anscheinend.
Wie gerade eben, als ich gefragt habe, ob du dich an deine Träume erinnerst.
Ja, hä? Manchmal kann ich sehr dumm hä sagen. Aber ja, keine Ahnung, ich muss jetzt noch 15 Minuten gucken. Mhm. Jetzt ist ja gerade diese unangenehme Hotelszene mit der kleinen Frau vom Regisseur, die ganze Zeit erzählt, wen sie alles eigentlich mal ficken will und wen sie alles gerade fickt. Auch alles wahnsinnig.
Wahnsinnig, also, ja. Wahnsinnig, stimmt.
Es ist, und da sind, was die Serie, um mal wieder auf die positiven Aspekte zu kommen, genau wie halt diese Frau auch jetzt zuletzt in dieser letzten Folge, die halt die ganze Zeit irgendwie erzählt, wie sie eigentlich einen Mann betrügt und sowas. Und auch teilweise das Verhalten von Fari und auch Leuten, die man da sonst so sieht und trifft. Oder auch was eine ganz schlimme Szene ist, ist die, wo er den Typen, der ihn, aber da wird das Verhältnis ja auch nicht so ganz klar und das hat auch keine wirklichen Konsequenzen mit diesem Abdi oder wie der heißt, der Typ, der ihn dabei erwischt, wie er für, als er Leni, als er mit Leni schläft und sie sagt, sie hat keine Pille genommen und sie spürt es einfach, dass er ja dann die Pille danach holt oder beziehungsweise holen lässt von einer muslimischen Dame, was ich auch einfach nur irre finde. Mhm. Und dann, geht er ja, trifft er ja sozusagen ihren Freund oder man wird nicht so ganz schlau, welche Position der Kerl ist, mit dem sie da redet. Auf jeden Fall, der fährt ja dann zu ihm nach Hause, beziehungsweise bringt er ja immer die Post. Und dann freundet er sich ja so halt mit dem an, obwohl er ja weiß, dass er ein Arschloch ist. Also Fari. Und dann geht er ja irgendwann weg wegen diesem komischen Protest. Und dann behandelt er den danach ja ganz schlecht, obwohl der eigentlich gar nichts gemacht hat. Beschuldigt ihm ja des Diebstahls und sowas, um irgendwie auch wieder eine Ausrede vor seiner Frau zu haben, weil es wieder nur um Fari geht. Und ich finde, das hat auch gar keine Konsequenz, dass der Typ dann irgendwie da rausrennt und eigentlich nur was Liebes wollte und eigentlich ein ganz lieber Kerl war und der sich irgendwie alle um alle gekümmert hat und Brote gemacht hat und die Flaschen ausgewaschen hat und sonst irgendwas. Ja. Und total verantwortungsbewusst gehandelt hat. Und das fand ich auch so eine Szene. Also die Staffel hat mir manchmal zu viele Momente, die ins Nichts laufen.
Ja.
Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade.
Könnte man jetzt wahrscheinlich auch auf Creator-Sicht sagen oder gegen argumentieren, indem man einfach sagt, aber das ist ja meistens so im Leben, dass solche Sachen dann oft einfach ohne Konsequenzen bleiben. Und dass das ja auch gerade ein Problem ist. Ne? Also wenn man sieht, wie er den behandelt und wie er den dann quasi aus dem Haus jagt. Und das ist ja eine absurde Szene, wie er sich erst bei denen einschleimt und bei ihm auch einschleimt, indem er so vorgibt, ein frauenverachtender Mensch zu sein, weil er ihm unterstellt, dass er wahrscheinlich sehr frauenverachtend ist, sein müsste, weil er ja Muslim ist und dann daraufhin, also es ist ja ein Wahnsinn, es ist eigentlich eine wahnsinnige Szene, ne? Und wie er den dann da rausjagt und sagt so, ey, ich bin auch Ausländer, bis ich wegen Typen wie dir und so haben wir hier ein Problem. Und dann, also das ist wirklich eine unglaubliche Szene. Und ja, bleibt wahrscheinlich auch im echten Leben öfter konsequenzlos, als das Gegenteil der Fall ist. Und vielleicht ist es gerade deswegen auch am Ende vom Tag auch gut geschrieben. Vielleicht taucht er aber auch nochmal auf. Ich weiß es nicht.
Das ist halt sowas bei Jerks, was halt immer wieder passieren kann. Das ist jetzt auch mit Blümchen so, dass sie ja dann halt auch mal wieder auf einmal wieder eine Rolle spielt und sowas. Dass man halt merkt, okay, die Geschichten können halt auch Konsequenzen haben. Weiß ich auch noch nicht, aber da fehlen mir jetzt auch noch 10 Minuten und deswegen weiß ich das gar nicht. Auch diese Mutter, die sich dann den Pelz kauft, obwohl sie sagt, dass sie eigentlich das Geld braucht, um mit dem Kind nach Orlando zu fahren. Das ist ja auch so irgendwie nicht so richtig, also zumindest zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig zu Ende erzählt. Es ist manchmal ein bisschen unsauber geschrieben, aus meiner Sicht. Das mindert aber nicht den Spaß. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es die beste Staffel ist. Da haben sie einfach, ich glaube, mit der dritten die perfekte Staffel hingelegt. Aber es macht trotzdem einfach mehr als genug Spaß und diesen ganzen Stil und dass die sich selber spielen und dass die auch so drüber spielen. Ey, die Szene, wenn er irgendwie zu Hause pennen muss, weil er seinen Schlüssel und sein Portemonnaie verloren hat und dann halt einfach in das Arbeitszimmer von Colleen soll und sich dann da hinsetzt mit den Bildern und sie macht die Tür auf und guckt ihn einfach nur an. Und ist so, Mann, Christian. Und dann einfach, ja, dann gute Nacht, ne? Oh, das ist so großartig. Das mag ich schon. Also da gibt es vieles, was ich schon mag.
Ja, klar.
Aber ja, es ist manchmal ein bisschen, fühlt sich manchmal ein bisschen wirrer an als sonst. Aber
ich glaube, wir rezensieren das hier so ein bisschen, wie wir einen eigenen Auftritt von uns rezensieren würden. Wir sind schon stolz darauf und machen das auch wahnsinnig gerne. Es liegt uns sehr am Herzen. Und also ich bin noch nie von der Bühne runter und habe mir gedacht, es war einfach nur geil, du hast abgeliefert, du Drecksau. Sondern man geht immer runter mit den 4, 5 Unsicherheiten, die man da oben gespürt hat. Und muss dann erstmal so 20 Leute treffen, die einem alle sagen, ey, es war der absolute. Und Leute, das ist auch ganz wichtig, wenn ihr Leute nach ihrem eigenen Konzert seht, es gibt nur eine Aussage und die ist folgendermaßen zu treffen. Es war der absolute Wahnsinn. Du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Was für ein großes Glück, dass wir neben dir, heller Sonne, auch noch ein bisschen strahlen dürfen. Dankeschön. Ich liebe es, dich zu kennen. Du bist großartig und vielleicht das größte Glück meines Lebens. Und genau diesen Satz sollt ihr Leuten sagen, die gerade von der Bühne kommen, es war großartig, wir sind aus dem Heulen vor Glück nicht mehr rausgekommen. Weil alles andere ist zu dem Zeitpunkt total überflüssig, weil man hat keine Zeit, es zu verarbeiten. Man hat dann einfach nur einen ganzen Abend lang ein schlechtes Gefühl. Ein Tag später mal sowas sagen wie, die eine Sache war nicht so ganz on point, vielleicht macht man die ein bisschen anders und da konstruktiv werden eher, als einfach zu sagen, das war schlecht. Einfach vielleicht gemeinsam an der Lösung arbeiten, aber auch nur, wenn ihr wirklich zu dem Team gehört, die das irgendwie mit zu verantworten haben, nicht anfangen, da irgendwie von außen rein zu quatschen. Das ist einfach schwierig. Ich habe zum Beispiel jetzt beim Sommerfest wieder gemerkt, wir haben so 2, 3 Sachen ausprobiert, die wir auf der Tour machen wollen. Und eins von den Spielen hat fantastisch funktioniert, wie ich finde. Das war so der Reibach-Alarm mit Leuten. So ein bisschen an Gamefights angelegt. Und dann hatten wir noch vorher, haben wir beschlossen, wir suchen jetzt einen Social-Media-Manager für Prosecco-Laune, der quasi auf seinem Profil einen ganzen Tag Werbung für uns macht. Und die Grundidee ist sehr, sehr lustig gewesen und hat sich auch sehr, sehr witzig angefühlt. Das Problem ist, da wurde das Publikum zu plappehaft. Das kennst du auch, die Situation, du stehst da und hast das Gefühl, du musst jetzt deine eigene Stimme nochmal ein bisschen erhöhen, damit das Publikum wieder ein bisschen ruhiger wird, weil zu viel gequasselt wird und da musst du die so erziehen wie so eine Schulklasse und da habe ich gemerkt, nee, das funktioniert gar nicht live, das sind so Sachen, die muss man sich vorher überlegen und dann geht man auch von der Bühne runter und dann, man hat ja auf der Bühne keine Möglichkeit, das schnell mit seinem Gegenüber abzusprechen, sowas wie, war jetzt nicht so die geile Idee, das dann zu machen oder wo hätten wir es ändern können, ne, was hätten wir anders machen können, das macht man ja ganz selten, dass man die vierte Wand durchbricht, ich habe es einmal gemacht bei der kleinen Moderation jetzt zum Auftakt von deinem Laden, wo ich nach 30 Minuten einmal ganz kurz auf mein Blatt geguckt habe, dann die Leute angeguckt habe und gesagt habe, ich sag, wie es ist. Eigentlich habe ich alles gefragt, was ich fragen wollte. Ab jetzt wird's Freestyle. Und dann war es irgendwie auch lustig, weil wir waren nur so 60 Leute und da hat sich so eine ganz eigene Komik nochmal draus entwickelt. Das kann auch funktionieren, aber sowas kann auch unter falschen Voraussetzungen gar nicht funktionieren. Ja? Also wenn das Publikum ein bisschen anonymer ist, ist es vielleicht nicht so gut. Da war es sehr, sehr intim mit 60, 70 Leuten, da hat es funktioniert. Aber du kannst ja dann erst nach dem Auftritt später, bin ich zum Mario gegangen, 2 Stunden später und hab so gemeint, ey, sag mal ehrlich, wie fandst du das? Und er sagt so, ey, ich fand's mega. Ich so, ey, ich auch. Und dann waren wir beide auch so, yo, aber den Part mit dem Influencer-Ding so, also die Lady, die es am Ende gemacht hat, die hat super mitgespielt. Aber davor war zu viel Plapperei. Müssen wir rausnehmen, können wir nicht bringen oder nochmal straffen vor der Tour. Weil so wird's, glaube ich, nix. Und das ist ja, ja, ich meine, jeder kennt das. Also das hat man immer mal, wenn man auf der Bühne war. Deswegen nach dem Auftritt einfach nur immer kommen und ein bisschen den Himmel loben und die Kritik mal noch ein bisschen stecken lassen und auch selbst nochmal sich eine Nacht, eine ja, so ein bisschen drüber Gedanken machen, ist meine Kritik überhaupt angebracht oder sehe ich da auch zu kritisch drauf? Und ich glaube, mit einem ähnlich kritischen Auge betrachten wir natürlich auch sowas wie Jerks, weil wir das auch sehr, sehr mögen und sehr, sehr froh sind, dass es sowas gibt. Deswegen ist es natürlich Meckern auf hohem Niveau. Nur um das nochmal einzuordnen, ich gehe davon aus, dass Christian Ullmann hier unsere Folge hört und jetzt wahrscheinlich gerade entschieden hat, nee, die sind doch okay, ich lade die auch mal ein. Hätte er vielleicht vorher nicht gemacht. Wollte ich einfach nochmal gesagt haben, wir fühlen, als wären wir schon Teil des Teams und ja, die DMs sind offen. Oder?
Ja, die sind offen, Leute. Du findest auch großartig, wie da jetzt ganz lang über ein... Du bist auch ein kleiner Fari, wirklich. Das ist krass, wie du einfach jetzt... ging um die Sendung und du redest einfach 5 Minuten von dir. Das ist ein Kunstwerk. Jetzt
muss man mal schaffen, ne?
Ja, das ist... Du willst ja auch DJ werden. Ihr habt so viel gemacht. Ich sehe dich schon mit so 2 Obdachlosen und so ein paar Panini-Stickern im Gesicht. So. Dutz, dutz,
dutz. Ja, das, Leute, ihr könnt...
Aber nur so Glitzersticker aus so einem Fußballhäftchen, so.
Ja, Rudi Völler.
Thomas Müller und sowas. Ja.
Naja.
Ah ja. Nee, am Ende des Tages hast du recht. Man ist wahrscheinlich auch zu kritisch, aber vielleicht ist man auch noch zu kritisch, weil es ein deutsches Format ist. Aber zum Beispiel, ich fand ja How to Sell Drugs Online Fast, 3. Staffel, grandios und krass gut geschrieben und ganz viel toll dicht gemacht. Und ich finde, wenn man das jetzt direkt vergleicht, weil es 2 meiner lieblingsdeutschen Serien sind, Comedy-Serien sind, wenn man das direkt so ein bisschen vergleicht, dann hat Jerks dieses Mal irgendwie ein paar Sachen anders gemacht, als man von ihnen eigentlich gewohnt ist. Und das muss man ja trotzdem anmerken können. Und deswegen, ja, ist jetzt nicht meine Lieblingsstaffel, aber es ist halt immer noch eine grandiose Staffel. Punkt. Und das,
ja, sehr schön.
Deswegen lohnt sich das total zu gucken.
Sehr schön zusammengefasst, Maxi. Ich würde mich leise verabschieden jetzt mal so Richtung Feierabend, denn ich merke, ich bin immer noch mundfaul oder kieferfaul, wie ich es vorhin genannt habe. Es wird nicht besser. Mir schläft die Fresse ein. Wir haben angefangen mit Hamburger Platt und damit hören wir auch auf. Mir schläft die Fresse ein. Tschüss. Und willst du noch was? Hast du noch abschließende Worte?
Nee, aber wir haben ja eigentlich auch angefangen mit Donda. Lass damit auch.
Wie hat denn
Donda?
Wir hatten das Album. Entschuldigung, wollte da nicht reingreifen.
Donda, Donda, Donda. Irgendwas hat er einfach gesagt. Donda. Das Album ist auch schwierig. Aber darüber reden wir dann anders mal in unserem großen Donda-Special.
Am Donnerstag.
Donnerstag. Ciao. Super.
Jetzt ist auch gut, Max.
Jetzt reicht's ja mal. Ciao, Chrissy. Ciao, tschüss, ihr Leute.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.